Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
In der letzten Episode haben wir viel über die Anfangsjahre der Karl-Landsteiner Gesellschaft gehört und was für eine wichtige außeruniversitäre Institution da herangewachsen ist in 20 Jahren. Heute geht es um andere Aspekte. Heute geht es um die Forschung, es geht um den Standort und um die Zukunft der Gesellschaft und damit auch um die Zukunft der außeruniversitären Forschung in Österreich. Aus dem Vorstand begrüße ich die Vizepräsidentin, Frau Professor Beatrix Volz-Platzer.
Danke für die Einladung.
Und den Herrn Präsidenten Dr. Bernhard Schwarz. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Danke auch für die Einladung.
Ja, ich frage es trotzdem. Es ist jetzt zwar schon wieder 2 Wochen her und es rutscht langsam aus dem Bewusstsein der Österreicher heraus. Das Jahrhunderthochwasser, hat das irgendwelche Schäden an den Institutsräumen hinterlassen?
Nein, soweit mir bekannt ist, nichts.
Frage rührt daher, weil die Karl-Landsteiner Gesellschaft, der in St. Pölten sitzt, und das war ja, man kann sich die Bilder ja noch, hat man noch in Erinnerung. Die Karl-Landsteiner Gesellschaft ist vor 20 Jahren hervorgegangen aus der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft. Welche Vision, jetzt nicht historisch gefragt, sondern in der Gegenwart, welche Vision verfolgen Sie heute? Warum brauchen wir eigentlich diese außeruniversitäre Forschung? Sind wir nicht mit den Med-Unis in den Landeshauptstädten und mit jetzt auch privaten und Fachhochschulen gut genug aufgestellt?
Also die außeruniversitäre Forschung ist sehr wichtig und ich denke, dass also für alle genug an Arbeit und an Ideen da ist. Das Spektrum an wissenschaftlichen Fragestellungen im medizinisch, im theoretischen Bereich, genauso wie im klinischen Bereich, das ist dermaßen breit und die Fragen sind unerschöpflich. Also daher gibt es so viele Themen und daher sind alle diese Institutionen wichtig. Also ich erinnere nur, außer der Karl-Landsteiner Gesellschaft, Ludwig-Boltzmann Gesellschaft oder in Deutschland Max-Planck Gesellschaft. Das sind alles außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die ganz wesentliche Beiträge liefern.
Ja, also absolut. Ich sehe das genauso. Die medizinischen Universitäten sind unverzichtbar. Die sind sozusagen der Nukleus, wo also große Forschungsthemen mit sehr großem finanziellen und institutionellen Aufwand betrieben werden. Aber daneben gibt es natürlich viele Themenbereiche, die hier am Rande auch noch interessant sind, die sehr oft auch Patienten näher sind und gerade für die Betroffenen sehr wichtig sind. Und hier ist unsere Gesellschaft sicher ein ganz ein wichtiger Eckpfeiler, um auch diese Punkte abzudecken. Und darüber hinaus ist zum Beispiel auch bei klinischen Studien es notwendig, eine Vielzahl von Einrichtungen mit einzubinden, einfach um die nötigen Patientenzahlen auch zu bekommen. Also auch hier ist es sehr notwendig, jene medizinischen Institutionen, Spitäler vor allem, auch einzubinden, die außerhalb der Universitäten angesiedelt sind.
Man muss sich einen Institutsleiter der Karl-Landsteiner Gesellschaft als einen sehr engagierten, vielbeschäftigten Menschen vorstellen. Sprich, die Herren und Damen werden nicht bezahlt. Sie betonen die Unabhängigkeit, auch die finanzielle Unabhängigkeit. Woher kommen dann die Forschungsgelder?
Ja, also die finanzielle Unabhängigkeit ergibt sich aus verschiedenen Perspektiven. Zum einen natürlich ist es darin zu sehen, dass wir hier die Institutsleiter per se die Forschungsgelder lukrieren müssen. Das heißt, ihre Expertise, ihr Renommee sind dafür ausschlaggebend, dass hier entsprechende Sponsoren auch an sie herantreten. Die Unabhängigkeit ist dadurch gegeben, dass verschiedene Quellen, also viele Quellen letztendlich die Forschung finanzieren, woraus sich ein gewisser Ausgleich ergibt. Und die Unabhängigkeit ist auch dadurch gegeben, dass wir hier jetzt unabhängig von öffentlichen Einflussträgern unsere tägliche Arbeit leisten können. Das heißt, politische Einflussnahme in die Alltagsarbeit auch in personelle Besetzungen ist bei uns de facto nicht möglich.
Also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Gelder zu lukrieren für die Forschung an diesen Instituten. Das sind also neben den schon genannten Sponsorgeldern sind auch Spenden zum Beispiel. Aber es werden natürlich Projekte auch durchgeführt, die auch selbstverständlich bei verschiedenen Forschungsförderungsinstitutionen eingereicht werden können. Und last but not least werden ja auch Fortbildungsveranstaltungen von den einzelnen Instituten veranstaltet oder Seminare, die zum Teil kostenpflichtig sind. Also durch die Veranstaltungen können auch Einnahmen lukriert werden. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Arbeit dann zu finanzieren an den Instituten. Instituten.
Finanzierung ist das eine, internationale Vernetzung ist das andere. Was tut die Karl-Landsteiner-Gesellschaft hier, um diese Kollaborationen zu fördern?
Ja, also der wichtigste Aspekt sind hier sicherlich auch wieder die einzelnen wissenschaftlichen Mitarbeiter bzw. Institutsleiter in unserer Gesellschaft, die hier per se persönlich die Kontakte haben und pflegen. Aber darüber hinaus sind auch wir vom Vorstand jedes Jahr unterwegs und besichtigen Forschungsinstitutionen innerhalb Europas und knüpfen hier so hier persönliche Kontakte. Aber ich glaube, in der Praxis natürlich der wichtigste Punkt sind hier jene Forscher, die bei uns in unserer Gesellschaft tätig sind und deren persönlichen Kontakte. Und natürlich hat auch jeder von uns im Vorstand entsprechende Kontakte, die wir sehr gerne auch vernetzen.
Ich würde sagen, es ist so wie in jeder anderen Forschungsinstitution. Man hat Mitarbeiter. Die Institutsleiterinnen und Leiter fahren oder besuchen selber internationale Kongresse, halten Vorträge, sind in nationalen und internationalen Gesellschaften, zum Teil in Vorstandspositionen, und ihre Mitarbeiter schicken sie eben genauso auf Kongresse zu internationalen Fortbildungen, und so wachsen dann auch diese internationalen Forschungsnetze.
Der Namensgeber der Karl-Landsteiner-Gesellschaft hat seine bahnbrechende Forschung ja nicht an einer Uni gemacht, sondern eben im außeruniversitären Bereich. Ich glaube am Wilhelminenspital, aber können Sie aktuell ein Beispiel nennen oder Beispiele für Entdeckungen oder Erkenntnisse, die eines Ihrer Institute, die den Weg in die klinische Praxis gefunden haben?
Naja, also mir fällt hier als erstes ein, viele klinische Studien, wo unsere Institute beteiligt sind, die es im Wesentlichen alle den Weg in die klinische Praxis finden, wenn es sich um Studien handelt, die also in fortgeschrittenen Studienphasen sind. Also hier wird der überwiegende Teil letztendlich auch in der Praxis angewendet werden. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch einzelne Themenbereiche, die hier auf, sagen wir, wenn sich so, wir wollen auf Eigeninitiative von Forschern kommen. Also ich denke zum Beispiel auch beim Venenbereich haben wir hier entsprechende Forschungsleistungen, die von einem Institutsleiter gekommen sind. Also ich würde sagen, es ist vielfältig zu sehen, aber gibt es viele Beispiele, die das zeigen.
Also wenn Sie jetzt sozusagen diese klassischen Beispiele, Entdeckung der Blutgruppen oder des Rhesusfaktors oder der Polio als eine übertragbare Infektionskrankheit sprechen, also diese Meilensteine der wissenschaftlich-medizinisch-wissenschaftlichen Forschung Anfang des 20. Jahrhunderts, das können wir momentan noch nicht bieten, aber wir sind ja auch noch sehr jung. Auf der anderen Seite muss ich mich da schon unserem Präsidenten anschließen. Es gibt einige Institute, die an eben klinischen Phase-3-Studien mitarbeiten, die dann letztlich zu Medikamentenzulassungen führen und die in renommierten Journalen wie eben New England Journal of Medicine oder Lancet oder JAMA zum Beispiel publiziert werden. Also ich würde sagen, nachdem heutzutage mehr Teamwork auch angesagt ist, wobei der Landsteiner immer mit einem oder zwei Kollegen zusammengearbeitet hat. Aber heute sind die größeren Teams eigentlich am Werk.
Ich glaube, diese Blutgruppenentdeckung, die ja nicht unter diesem Titel veröffentlicht wurde.
Also die Entdeckung der Blutgruppen wurde 1901 in der Wiener Klinischen Wochenschrift als Originalabhandlung publiziert.
Wissen Sie den Titel vielleicht auch noch?
Über die Agglutinationsfähigkeit, ich glaube, es heißt über die Agglutinationsfähigkeit des Blutes. Aber ich kann das gerne als Kopie auch noch nachliefern.
Sie als Präsident, als Vizepräsidentin, managen Sie einen Schrebergarten an Instituten. Ich glaube, 69 sind es an der Zahl. Sie werden natürlich immer wieder gefragt, wie weit kann das noch hinaufgehen? Oder was, sagen wir so, was wäre sinnvoll?
Naja, ich muss sagen, wir haben ja unsere Zahlen immer wieder nach oben revidiert. Wir hätten uns nicht gedacht, dass wir so gut wachsen. Bedeutet natürlich für uns, dass wir in verschiedenen Themenbereichen uns professionalisieren mussten und auch weiter müssen. Also ein ganz wichtiger Punkt ist hier natürlich, dass man hier die ganzen Rechtsvorschriften auch aufs Genaueste einhält, also Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, die ganzen Anstellungsverhältnisse, auch sonstige rechtliche Erforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit unseres Vereins, weil mit zunehmendem Wachstum ist es natürlich auch so, dass hier die entsprechenden Behörden bei uns genauer nachschauen, und da müssen wir da entsprechend auch immer präziser werden und nachjustieren. Natürlich ist es schwieriger, 70 Institute und ich weiß nicht, 100 Mitarbeiter hier zu führen, als wenn es ein kleines Team ist, um das es geht.
Also ich würde das gar nicht jetzt an einer Zahl festmachen. Es ist sicher sehr wichtig, dass wir auf die Qualität genau schauen. Und das ist schon bei 69 Instituten eine ziemliche Herausforderung. Das machen wir auch in Form von regelmäßigen Evaluierungen. Die dienen also nicht nur der Überprüfung der Institute und sind sozusagen auch ein externer Maßstab dann für die Institutsleiter, sondern es ermöglicht uns schon auch, Leistungen zu verdichten, Qualität dichter zu machen. Und ich glaube, in dieser Richtung müssen wir gehen und vielleicht dann auch mehr auf Schwerpunkte setzen. Also nicht so sehr auf die zahlenmäßige Vermehrung, sondern den inhaltlichen Zugewinn.
Sie sind politisch unabhängig, aber natürlich sind Sie auch Teil des Landes, Teil der politischen Entwicklung. Jetzt haben wir Wahlen gehabt und es wird wahrscheinlich so bis Jänner dauern, bis wir eine neue Regierung haben. Unabhängig von deren Zusammensetzung, welche, weiß ich nicht, zwei, drei Dinge müsste jede Regierung im Gesundheitswesen oder in der medizinischen Forschung angehen, unabhängig davon, ob wir einen schwarzen, blauen, roten Minister kriegen?
Ja, vielleicht noch ein Satz zur politischen Unabhängigkeit. Die ist natürlich gegeben, keine Frage, darauf legen wir großen Wert. Aber umgekehrt sind wir natürlich gesundheitspolitisch bei Themen sehr, sehr aktiv. Wir haben viele Veranstaltungen, die also mindestens einmal im Monat laufen, wo wir zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen Stellung nehmen, Podiumsveranstaltungen machen, Referenten einladen. Wir hatten kurz vor den Wahlen alle Gesundheitssprecher der im Parlament vertretenen Parteien zu einer Veranstaltung eingeladen und dort über die wichtigsten Zukunftsherausforderungen diskutiert. Also wir nehmen sehr intensiv am gesundheitspolitischen Geschehen teil. Jetzt, wenn es um die Zukunft unseres Gesundheitswesens geht, so ist, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte, dass wir die Stärken, die wir haben, weiter pflegen im Gesundheitssystem. Das ist vor allem der öffentliche Zugang, der Zugang zu medizinischen Leistungen, strukturell unser Gesundheitssystem anpassen, dass wir hier versuchen, die Versorgungsleistungen auch dadurch zu verbessern, dass wir das im Gesundheitswesen tätige Personal erstens mal motiviert halten, dann aber auch bestmöglich einsetzen. Also zum Beispiel, wir haben sehr viele Ärzte in Österreich, aber hier ist die Frage, ob sie wirklich das Richtige immer tun können, weil sie eben sehr stark zum Beispiel auch mit pflegerischen Leistungen beschäftigt sind und ähnliche Dinge. Und dann natürlich geht es um die Infrastruktur, die in Österreich ja sehr dicht ist und die einen permanenten Erneuerungsbedarf hat. Also da sind natürlich auch weitere Investitionen rein in die Infrastruktur nötig.
Fragen Sie die Frage, was muss getan werden?
Also normalerweise kommt auf so eine Frage als erste Antwort die Forderung nach mehr finanzieller Unterstützung. Ich sehe das aber auch etwas differenzierter. Ich würde auch meinen, dass und gerade die Karl-Landsteiner-Gesellschaft hat so viele renommierte Expertinnen und Experten im Gesundheitswesen, dass ich also jeder zukünftigen Regierung empfehlen würde, dass sie dieses Wissen, das da zusammengekommen ist und das geballt ist in unserer Gesellschaft, aber auch an den Universitäten, dass sie dieses Wissen mehr nützen. Es werden zu wenig von den Protagonisten im Gesundheitswesen zu Rate gezogen oder werden vielleicht zu Rate gezogen, aber es wird zu wenig eigentlich umgesetzt. Gerade von den erfahrenen Mitgliedern dieser Gesellschaften, wissenschaftlichen Gesellschaften oder akademischen Lehrkörpern oder auch von Spitälern. Das ist das eine. Und das andere ist das, was du angesprochen hast, aber vielleicht noch nicht so genau gemeint hast, ist tatsächlich eine Modernisierung und eine, sagen wir, neue Profile von Jobs im Gesundheitswesen. Das fängt bei Leitern von Gesundheitsinstitutionen an, die oft nach veralteten Entlohnungsgehaltsschemata bezahlt werden, mit oft rigiden Dienstzeiten. Also da ist sehr viel Kreativität gefragt und ich denke, dass man da viele Mitarbeiter von den Älteren viele noch einmal abholen kann und auch junge hineinholen kann.
Sie sprechen jetzt die Primarier an.
Die Primarier, die auch nicht nur, aber auch, ja, auch die Primarärzte. das ist also recht unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern. Also das, da könnte man sich auch überlegen, ob man nicht Dienstverträge und Gehaltsschemata anpasst, dass man gewisse Freiheiten, gewisse Verantwortungen in den Primärärztebereich wiedergibt, wie finanzielle Hoheit, Personalhoheit und dafür aber regelmäßige Evaluierungen zum Beispiel einführt.
Global gefragt, wo sehen Sie die Gesellschaft in 10 Jahren?
Naja, hoffentlich auf dem Weg, den wir bisher beschritten haben. Das heißt, vor allem auch qualitativ weiter zu wachsen, im Forschungsoutput weiter zu wachsen, in letztendlich Teilhabe am gesundheitspolitischen Geschehen. Und ich gehe fix davon aus, dass wir mehr Institute auch haben werden. Wir haben laufend Neugründungen von sehr hoch renommierten Persönlichkeiten, die bei uns anfragen, die zum Teil durchaus auch an medizinischen Universitäten tätig sind. Wir haben auch sehr gutes Einvernehmen zum Beispiel mit dem Rektor der Medizinischen Universität Wien, der zu unserer 20-Jahr-Festveranstaltung kommt, dort Begrüßungsworte halten wird. Also Intensivierung unserer Tätigkeit, Vernetzung, stärkere Professionalisierung und natürlich wird damit auch ein Wachstum quantitativ verbunden sein. Aber der wichtigste Punkt ist natürlich weiterhin die Professionalisierung.
Ja, dem schließe ich mich an, weil damit eben auch eine weitere Steigerung der Qualität möglich sein wird. Das muss auch zunehmend messbar werden an der Qualität der Publikationen. Und also da ist sehr viel Entwicklungspotenzial und ich glaube, dass uns da ein großer Sprung noch gelingen wird, weil das Potenzial sehr groß ist in der Gesellschaft.
Danke fürs Kommen und fürs Gespräch.
Ja, danke auch.
Danke, danke vielmals.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.